Deutschlandfunk. Aus Religion und Gesellschaft.
Man könnte meinen, Michel Serres habe zwei Seelen in seiner Brust gehabt. Einerseits bekennender Großstädter, Mitglied der erlauchten Académie Française, Philosophieprofessor an renommierten Hochschulen. Andererseits verwurzelt in den regionalen Ausformungen des französischen Katholizismus mit seinem Hang zur Volksfrömmigkeit.
Die erste Seite des französischen Philosophen und Wissenschaftshistorikers ist seit seinen Publikationen in den 1960er Jahren weithin bekannt. Die zweite muss sich der Leser zwischen den Zeilen selbst erschließen.
Die Feuer der Wissenschaft und die Religion. Der Philosoph und Mythenerzähler Michel Serres.
Michel Serres posthum erschienenes Buch »Das Verbindende« enthüllt die Urgründe eines Denkers, der stets quer zu den herrschenden Philosophieströmungen stand. Der Berliner Kunst- und Medienwissenschaftler Peter Bexte.
Es ist durchaus eine sehr spezielle Form des Katholischen, an die er denkt. Die Katharer sind ihm wichtig. Diese Sekte im 13. Jahrhundert in Okzitanien, wo er selber aufgewachsen ist, damit ist er stark identifiziert. Und ein gewisses Scheu gegenüber der römischen Amtskirche, die eben auch viel Schreckliches verbreitet hat, Gewalt verbreitet hat.
Wer heute von den Katharern liest, denkt vielleicht an Umberto Ecos epischen Roman »Der Name der Rose«, der ein historisches Szenario ausbreitet, das von Frevlern und Heretikern wie den Katharern bevölkert ist. Sie gehörten zu den ersten und schärfsten Kritikern der Amtskirche, weshalb sie vor die Inquisitionsgerichte gezerrt und auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden.
Michel Serres wurde 1930 in Agen geboren. Er lehrte als Philosophieprofessor an der Sorbonne in Paris und an der kalifornischen Stanford-Universität. Was ihn an den okzitanischen Katharern faszinierte, war ganz offensichtlich ihre Glaubensbruderschaft, ihre Kritik an den kirchlichen Dogmen, ihre Distanz gegenüber der Amtshierarchie.
Gleichermaßen war Serres von der Idee angetan, dass die Katharer nach den Idealen des Urchristentums lebten, dass sie Gewalt verachteten und eine Religion der Liebe predigten. Das zeigt sich deutlich in Serres letztem Buch »Das Verbindende«, das den Untertitel trägt, ein Essay über die Religion. Peter Bexte.
Was durchgängig ist, ist das Wort Freude. Das ist das letzte Wort des Buchs. Und das ist das Gegenwort zu dem anderen Wort, was ihn sein Leben lang verfolgt hat, das Wort Gewalt. Entsetzen über die Gewalt und Hoffnung darauf, dass Freude in die Welt kommen kann. Das ist ein Spannungsbogen, der hat ihn sein ganzes Leben lang begleitet.
Es fällt auf, dass die Laizität, also die Trennung von Kirche und Staat, die das gesamte 20. Jahrhundert in Frankreich beherrschte, bei Serres niemals in den Vordergrund tritt.
Die Epoche der Säkularisierung, die damit begann, dass Napoleon die Kirchenglocken einschmelzen ließ, wird von Serres allenfalls gestreift. Zentral dagegen ist die einheitsstiftende Rolle von Religion.
Deswegen sein Interesse für volksnahe christliche Strömungen, die weit ab von der römischen Amtskirche in den französischen Provinzen angesiedelt waren. Nicht die vom Papst schriftlich fixierten Dogmen interessieren ihn, sondern die Mythen, selbst die mündlich tradierten Mythen.
Insofern hat er sich bezogen auf die alten Mythologien, die er nochmal neu erzählt und in unserer Zeit verortet. Und das macht ihn ja auch so enorm überraschend innerhalb der philosophischen Arena, dass er so viele Geschichten und Mythen erzählt. Aber die alten Mythen, die erzählt er immer wieder neu.
Bevor ich sterbe, wollte ich die Religionen meiner Kultur wiederlesen,
bekennt Serres in dem posthum erschienenen Buch. Es legt nahe, dass die Religion wie ein untergründiges Rauschen seine Forschungen begleitet hat. Er fasste sie in eine Sprache, die an die der altgriechischen Naturphilosophen erinnert.
Die Religion bindet uns ständig zurück an die große Erzählung der Welt, an den rhythmischen Herzschlag der Materie und des Lebendigen, an Erde und Himmel, Wasser und Feuer, an das eine wie das andere. Sie verbirgt durch ihr Tempo den fließenden Übergang zwischen Universalem und Singulärem. Göttlich, denn sie geht über uns hinaus oder liegt uns zugrunde. Menschlich, denn sie hört nicht auf, uns anzutreiben, anders gesagt, den Boden unter unseren Füßen in Bewegung zu setzen. Die Religion verbindet mein Herz mit dem Meer, meine Lungen mit dem Gebirge, meinen Hunger mit der Erde, meine Empfindungen mit den seismischen Erschütterungen, das Feuer der Vulkane und das Licht der Sterne mit der Wärme meiner Glieder, meines Geschlechts und meiner Gefühle.
Beim Lesen und Hören dieser Zeilen sollte man sich vergegenwärtigen, dass der Titel der Originalausgabe heißt Relire le Relier. Relegere, wiederlesen und religare, verbinden.
Das sind die beiden Sinnstränge, die in den Begriff Religion zusammenstreben.
Michel Serres hebt diesen Zusammenhang im Vorwort des kürzlich erschienenen Buches hervor. Es ist ein grundlegender Gedanke, der bereits 1990 sein Buch »Der Naturvertrag« durchzieht, das zu den bedeutendsten ökologischen Manifesten gehört.
So wie Penelope pausenlos Tag und Nacht webt, so wiederholt, spinnt, verknüpft, häuft, sammelt, verbindet, liest oder singt die Religion, fortgesetzt die Elemente der Zeit. Der Ausdruck Religion beschreibt genau diesen Umlauf.
Serres schrieb damals, die moderne Zivilisation hätte die Bindungskräfte der Religion, die uns an die Welt binden, verloren.
Durch die ausschließlich gesellschaftsbezogenen Verträge haben wir die Bindung, die uns mit der Welt verknüpft, fahren gelassen. Jene Bindung, die die Zeit und das Wasser einander zuordnet, die die Sozialwissenschaften und die des Universums zueinander in Beziehung setzt, die Geschichte und die Geografie, das Recht und die Natur, die Politik und die Physik. Jene Bindung, die unsere Sprache an die passiven, stummen, dunklen Dinge verweist, die aufgrund unserer Maßlosigkeit wieder Stimme, Präsenz, Aktivität und Licht annehmen.
Michel Serres traut der Religion eine vereinigende Kraft zu, die imstande ist, die versprengten Teilbereiche unserer Wirklichkeit wieder zusammenzufügen.
Entsprechend vergleicht er die Religion mit einem Haus, das uns allen Raum zum Leben gibt.
In Deutschland träumten um 1800 junge Philosophen wie Hegel und Schelling von der großen Synthesisleistung der Religion. Sie nannten sie neue Mythologie oder Mythologie der Vernunft. Allein diese Religion sei imstande, die Mythologie philosophisch und die Philosophie mythologisch zu machen. Auf der Schwelle zu einer neuen Zeit wurde die neue Religion als allgemeine Freiheit und Gleichheit garantierendes Zukunftsprojekt ersehnt, ja sogar als das letzte, größte Werk der Menschheit.
In seinem letzten Buch richtet Serres seinen Blick weniger auf die Frühromantiker und die neue Mythologie, sondern vielmehr auf den Universalgelehrten Leibniz und die antiken Mythen. Le religieux relie bedeutet für ihn das religiöse Wiederlesen, das religiöse verbindet.
Neben den griechischen Mythen fasziniert Serres besonders das Alte Testament. Die Genesis, der Turmbau zu Babel, die Brüder Kain und Abel, aber auch die Sintflut. Diese Mythen fügen sich in der großen Erzählung zusammen, die schließlich von den Wissenschaften bereichert, teilweise auch bestätigt werden.
Die Postmoderne wird von den Philosophen gemeinhin mit dem Verlust der großen Erzählung gleichgesetzt. Daraus ziehe ich den Schluss, dass wir heute vor einer großen, ja sogar immensen Aufgabe stehen.
Der Wissenschaftshistoriker Michel Serres betont, dass die große Erzählung einzig auf dem gemeinsamen Boden von Religion und Wissenschaften entstehen kann.
Dieser Boden war gewissermaßen von der Theologie im Mittelalter und in der Neuzeit bereitet worden, als sie Philosophie und Naturwissenschaften in sich aufnahm.
Aber wie lassen sich in unserer technologiegläubigen Zeit Wissenschaft und Religion zusammenführen?
Der
Gegensatz zwischen Religion und Wissenschaft, zwischen Religion und Vernunft, ist jüngeren Datums. Aber dieser Gegensatz ist auch ein hartnäckiges Klischee. Im Mittelalter stand die Theologie unter dem Banner der Vernunft. Fast alle Wissenschaften entwickelten sich innerhalb der theologischen Fakultät. Die großen Debatten, die die Zeit vom 17. bis zum 19. Jahrhundert prägten, waren Debatten unter Klerikern. Die Newton-Anhänger fanden sich unter den Äbten.
Diese Epoche, davon ist Serre überzeugt, war gleichsam der Garant der großen Erzählung, die die Menschen mit der Natur, ja sogar mit dem Kosmos verband.
Allerdings habe die große Erzählung erst vor einiger Zeit durch die Entdeckung zweier amerikanischer Naturwissenschaftler Auftrieb erhalten. Ende der 1990er Jahre sind sie nämlich auf geologische Funde gestoßen, die den Wahrheitsgehalt der Sintflut belegen, von der das Alte Testament berichtet.
Die Meeresgeologen Walter Pittman und William Ryan konnten nachweisen, dass die Sintflut auf einen Wassereinbruch ins Schwarze Meer zurückgeht. Dieser habe stattgefunden, nachdem am Ende der letzten Eiszeit im 7. Jahrtausend vor Christus die Gletscher abgeschmolzen waren und in der Folge der Meeresspiegel weltweit anstieg.
Gleiches geschah mit dem Mittelmeer, nachdem die Wassermassen des Atlantik durch die Straße von Gibraltar ins Binnenmeer geströmt waren. Auf diese Weise führte der Wasserspiegel des Mittelmeers zu extremen Überschwemmungen des Nildeltas. Innerhalb kurzer Zeit erreichten die Strömungen die Dardanellen, drangen ins Marmarameer und gelangten zur Senke des Bosporus, die sich um mehr als 100 Meter erhöhte.
Die Folge war, dass die Wassermassen schließlich durch den starken Überdruck die Meerenge durchströmten und ins Schwarze Meer drangen. Besiedelte Flächen in Küstennähe wurden durch die Sintflut überschwemmt, bis hin zum Berg Ararat, wo Noahs Arche gestrandet sein soll.
Vor einiger Zeit gelang Geologen der Nachweis, dass sich das Mittelmeer in mehreren Perioden abgesenkt hatte. Das geschah mit dem Bosporus, aber auch mit den Dardanellen und dem Marmarameer, dessen Wasserspiegel durch den Druck der Wassermassen allmählich fiel. Die meisten Wissenschaftler sind davon überzeugt, dass sich die Sintflut auf dieses Naturereignis bezieht. Vergessen wir nicht, dass die Sintflut gemeinhin als ein Mythos aufgefasst wird.
In seinem letzten Buch geht Serre auch auf einen anderen alttestamentlichen Mythos zurück: die Geschichte von Kain und Abel.
Das Alte Testament beschreibt die beiden ältesten Söhne von Adam und Eva, Ackerbauer und Hirte, als Repräsentanten einer friedfertigen Kultur. Doch bereits in diese Urszene der Menschheitsgeschichte, ins friedvolle Miteinander der ersten Menschen, drang die Gewalt vor. Der erstgeborene Kain sah voller Neid auf Abel, weil Jahwe sein Opfer vorzog. Daraufhin erschlug er den Bruder.
Die Gewaltszene steht am Anfang aller nachfolgenden Menschenopfer, die die Mythen erzählen. Michel Serre macht seine eigene Rechnung auf.
Lange Zeit haben wir ihre Spielarten miteinander assoziiert. Tödliche religiöse Gewalt, verübt an Iphigenie, im Tausch gegen die physische Gewalt des Windes. Die wiederum Agamemnon, der soziopolitischen Gewalt des Krieges, in die Arme trieb. Die Tochter des Richters und Heerführers Jephtha, deren Tod ebenfalls Preis eines Sieges ist. Ödipus, König von Theben, der leiden muss, um die Pest, die seine Stadt verwüstet, von ihr abzuwenden. Jona, den die Matrosen ins Meer werfen, um die Kraft des Windes zu besänftigen. Die Erde, die beim Tod Christi bebte.
Michel Serre bekannte wieder und wieder, dass die menschliche Gewalt seit der Nachkriegszeit sein Denken und Handeln prägte. So erklärte er zu verschiedenen Anlässen, der Abwurf der Atombomben über Hiroshima und Nagasaki habe die Naturwissenschaften im Inneren getroffen und sein Selbstverständnis als Naturwissenschaftler von Grund auf bestimmt. Gegenüber dem Soziologen Bruno Latour bekannte er:
Hiroshima blieb der einzige Gegenstand meiner Philosophie.
Und wie steht es um die Religionen?
hören Sie nicht damit auf, im Namen einer totalen, nicht nur anfechtbaren, sondern unentscheidbaren Wahrheit Gewalt auszuüben und zu töten?
Zeigt sich nicht im christlich-jüdischen Mythos von Kain und Abel der Gott des Zorns und der Rache?
Und manifestiert sich nicht in vielen alttestamentlichen Szenen und der griechischen Mythologie eine Gewalt, die kein Ende findet?
Serre gab sich keinen Illusionen hin, als er ausführte, dass die Opferlogik der Religionen von den archaischen Gesetzen der Gesellschaften geprägt ist.
Archaische Gesellschaften finden sich bereits unter den Juden, den Propheten und Schriftgelehrten, aber auch im Christentum. Alles geschieht im Namen des Heiligen. Diese Gesellschaften sind durch das Opfer, durch das Verbrechen bestimmt. Selbst unsere Gesellschaft ist geprägt durch das Opfer, durch Morde. Jedes Mal geht es um Opfer. Natürlich, wir haben technologisch hochentwickelte Gesellschaften, aber hinsichtlich ihrer Werte sind sie äußerst regressiv.
Am Ende seines Essays über das Verbindende in der Religion spricht Michel Serre über seinen akademischen Weggefährten René Girard. Der habe nämlich aus dem Alten Testament die Entwicklung einer anderen Opferlogik herausgelesen.
Das Opfer ist zuallererst Menschenopfer. In der Religionsgeschichte gibt es aber durch Abraham einen Einschnitt. Das Menschenopfer wandelt sich zum Tieropfer und das Tieropfer zum symbolischen Opfer.
Michel Serre und René Girard offenbaren eine Religionsgeschichte, die in der katholischen Dogmatik nicht vorkommt.
Die Entwicklung der Religionen beweise nämlich, dass der Gewaltverzicht und die Aufgabe der archaischen Opferkulte im Neuen Testament zum Geist der Nächstenliebe, zu einer sanfteren Religion führen.
Nach René Girard eröffnet die neutestamentarische Perspektive die Chance, der sich fortsetzenden Gewalt Einhalt zu gebieten, der Gewalteskalation durch Gewaltverzicht ein Ende zu bereiten. Diese Perspektive führt zur Erkenntnis, dass die Verkettung der Gewaltakte unterbrochen, dass die Unschuld des getöteten Abel und die Vergeblichkeit der Rache an Kain anerkannt werden mussten.
Wer das Christentum als eine Religion liest, das dem Opfer abschwört, müsste daraus folgern, Christus hat durch seinen Kreuzestod die Menschen dazu aufgerufen, von jeder Art Menschenopfer abzulassen. Denn einzig eine gewaltfreie Religion öffnet das Tor ins Reich Gottes. Zwar klingt es paradox, aber durch sein eigenes Opfer, durch das letzte Opfer, wollte Christus einer Religion der Liebe den Weg bereiten.
Am Ende seines schriftlichen Vermächtnisses entwirft Michel Serre eine Religion, die den Kreislauf von Passion, Tod und Hass überwindet. Ein Gott der Liebe steht ein für eine opferlose, gewaltlose Religion. In seinem Buch »Der Naturvertrag« nannte er sie eine um die Welt bemühte Religion. In seinem letzten Buch verweist er nochmals auf den Gewaltverzicht der Katharer und spricht von der Religion als einer alles umfassenden Welt.
Wie kann eine derartige Religion aussehen? Es mag überraschen, dass Serre in diesem Zusammenhang ausgerechnet an den protestantischen Religionsskeptiker Kierkegaard denkt. Er erinnert daran, dass der dänische Philosoph niemals über die Religion schrieb, als sei es irgendein Gegenstand. Kierkegaard lebte in ihr.
Diese Perspektive macht, so verdeutlicht Peter Bexte, den Reiz beider Religionsauffassungen aus, der katholischen wie der protestantischen.
Kierkegaard macht den Unterschied, dass er nicht an Gott glaubt, sondern in Gott. Und Serre verweist in dem Zusammenhang dann auf Paulus, durch ihn und mit ihm und in ihm. Das ist ein Gebet der Präpositionen, das im katholischen Gottesdienst bis heute überall gesprochen wird. Also die Präpositionen regeln unser Weltverhältnis, ob wir an etwas denken oder in etwas denken. Und in diesem Buch hat er den Wechsel vollzogen vom Denken an die Religion zum Denken in der Religion. Man kann ihn als Abschluss eines langen Denkerlebens nicht anders als mit Sympathie betrachten.
Die Feuer der Wissenschaft und die Religion. der Philosoph und Mythenerzähler Michel Serres. Eine Sendung von Klaus Englert. Es sprachen Thomas Lang, Bernd Hahn und Susanne Fluri. Technik Christoph Maria Münch. Regie Rainer Delventhal. Redaktion Christiane Florin. Deutschlandfunk 2022.